Liebe Schwestern und Brüder, ich grüße euch hier in Paul Gerhardt und zu Hause am Bildschirm. Ich grüße euch. Ich grüße euch im Namen Gottes des Vaters, des Allmächtigen, im Namen von Jesus Christus, seinem Sohn, und im Namen des Heiligen Geistes, der mitten unter uns ist, jetzt hier in der Kirche und auch zu Hause. Wie gut, dass Gott da ist. Ich habe zwei Vorbemerkungen. Die eine ist, es ist für mich eine Premiere, ich habe meinen Computer nicht. Die Stefanie hat mir das ausgeredet, dass ich mit meinem Computer hier arbeite, weil das sonst mit dem Streaming nicht geht oder was jemand anders. Also ich habe meinen Computer nicht und ich hoffe, ich weiß immer, wo ich dran bin. Das ist für mich ein echter Kontrollverlust. Das fällt mir schwer. Und das Zweite, ich bitte ein bisschen um Nachsicht. Ich bin heute mit meiner Corona-Frisur bei euch. Aber nicht etwa deshalb, weil ich keinen Friseurtermin bekommen hätte, sondern weil meine Frau mich nicht zum Friseur lässt. Die sagt nämlich, wenn ich beim Friseur war, dann sehe ich aus wie eine abgeschleckte Maus. Und so wäre es doch viel besser. Ja, also ihr könnt es mir ja mal sagen, wie ich besser aussehe. Diese Predigt heute ist schon gerade genannt worden, David, das ist Teil einer Serie. Eine langsame Serie. Ich habe vor einem Jahr angefangen damit. Und bevor ich jetzt zum Thema von heute komme, will ich kurz eine Wiederholung geben. Der erste Teil, da ging es darum, ist es vernünftig, an einen Gott zu glauben? Und meine Schlussfolgerung als Naturwissenschaftler, als Biologe ist, es ist vernünftig zu glauben, dass das Universum und das Leben einen ultraintelligenten Urheber haben. Aber welcher Urheber ist das? Welcher Gott ist das? Ist es auch vernünftig, an den Gott der Bibel zu glauben? Das ist ja was anderes. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Und da wird man bestimmt gleich fragen, wie kann Glaube denn vernünftig sein? Glaube ist doch das Gegenteil von Vernunft, von Logik, von Verstand und so weiter. Das ist so ein Missverständnis, was da unterwegs ist. Vernünftig heißt lediglich begründet. Gibt es Gründe, an den Gott der Bibel zu glauben? Und welche Gründe gibt es? Und ich habe für mich vier Gründe gefunden. Der erste Grund: Die Bibel beruht im Kern auf Berichten von Augenzeugen und Geschichtsschreibern. Und sie berichten, was sie selber gesehen haben. Darüber habe ich die zweite Predigt gehalten. Zweitens, die Überlieferung der biblischen Texte ist erstaunlich zuverlässig und sie wird massiv durch archäologische Funde bestätigt. Das war die letzte Predigt. Die Bibel ist darüber hinaus drittens ein prophetisches Buch und viertens, die Bibel offenbart einzigartige Antworten Gottes auf die existenziellen Grundfragen von uns Menschen. Und heute geht es um die Bibel als ein prophetisches Buch. Die Bibel ist ein prophetisches Buch. Was heißt das? Ein prophetisches Buch. Man kann es in Zahlen sagen. Die Bibel besteht etwa zu 25-30% aus prophetischer Rede. Fast ein Drittel der Bibel besteht aus prophetischer Rede. Das muss also was ganz Zentrales und was ganz Wichtiges sein. Und das gilt für das Erste Testament und das gilt für das Zweite Testament. Voll mit Prophetie vom Anfang, von den ersten Seiten bis zu den letzten Seiten. Was ist das eigentlich, Prophetie? Was ist eigentlich biblische Prophetie? Es gibt vielerlei Sorten von Prophetie und darüber will ich jetzt nicht reden. Mir geht's heute um das, was die Bibel unter Prophetie versteht. Die Bibel kennt vielerlei Begriffe für diese Sache. Da gibt's die Seher, ganz in den frühen Berichten. Da gibt's die Propheten, da gibt's die Weissager. Und wie das zusammengeht, darüber spreche ich jetzt heute nicht. Es geht im Prinzip um die gleiche Sache. Wenn wir heute Prophetie sagen, dann denken wir eigentlich an die Zukunft. Dann denken wir daran, was kann man wissen, was mal kommt. Das wollen die Leute ja schon immer wissen. Aber die Bibel meint mehr. Ganz allgemein gilt, prophetische Rede sieht und redet von Gott her. Prophetische Rede sieht und redet von Gott her, offenbart Gottes Gedanken, Gottes Reden, Gottes Urteile, Gottes Handeln. Zweitens, das prophetische Reden in der Bibel hat vielerlei Facetten und Gesichter. Es kann sein, dass zukünftige Ereignisse offenbart werden. Es kann sein, dass Ereignisse beurteilt werden aus der Sicht Gottes heraus. Und es kann sein, dass biblische Prophetie Einsichten gewährt in gegenwärtige, eigentlich verborgene Situationen. Und wenn wir die Bibel so anschauen, dann geschieht prophetisches Reden sehr häufig in Bildern und in Visionen. Es kommen auch Auditionen vor, da hören die Propheten eine Stimme. Beispielsweise sehen wir das in der Offenbarung und an anderen Stellen. Prophetien können auch Gefühlseindrücke, Stimmungen beinhalten. Und prophetisches Reden geschieht im alten Ersten Testament häufig durch Zeichenhandlungen. Da macht der Prophet eine Handlung und deutet sie dann prophetisch. Und wir kennen es auch, dass prophetisches Reden im Zusammenhang mit Segnung, mit Segnen vorkommt. Also prophetisches Reden hat viele Gesichter. Wir kennen aus der Bibel auch die falschen Propheten. Immer wieder wird von den falschen Propheten berichtet. Und die Bibel fordert uns auf, prüft, was die Propheten sagen. Prüft, was sie sagen. Und das galt früher und das gilt heute. Prophetisches Reden erfolgt zuweilen unscharf, interpretationsbedürftig. Da weiß man gar nicht so recht, was ist da jetzt eigentlich gemeint. Nicht umsonst geschieht es, dass der auferstandene Jesus, als er mit seinen Jüngern unterwegs ist, dass es da heißt, er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift. Er hat es ihnen erklärt, was das heißt, nämlich, dass die Schrift von ihm, von Jesus redet. Prophetisches Reden kann auch vielschichtig sein, kann zuweilen mehrere Zeitebenen umfassen. Wie so eine Hügelkette. Da steht einer und schaut über eine Hügelkette drüber und dann sieht man was direkt vor sich und dann kommt ein Tal, das sieht man nicht und dann kommt noch eine Hügelkette, noch weiter und in der Zukunft verschwimmt's. Und dann kann es passieren, dass Gott dem Propheten sagt, ich offenbar dir was, dem Daniel zum Beispiel, aber du verstehst es nicht. Sondern die Prophetie ist weit in die Zukunft und es werden einmal Menschen geboren, die werden verstehen, was diese Prophetie bedeutet. So wie der Blick in eine weite, ferne Landschaft hinein. Aber manchmal ist Prophetie auch glasklar, mit konkreten Namen, mit konkreten Zeiten. Beispielsweise, als es um die Prophetie ging, dass Israel wieder zurückkommen würde. Da wird der Name genannt, Kyros, des Königs, der das macht, der wird genannt schon im Vorhinein. Und im alten Ersten Testament, da erfolgt die Prophetie oft mit einem fast beunruhigenden göttlichen Anspruch. Ihr kennt es. So spricht der Herr. Sein autoritativer göttlicher Anspruch. Und zuweilen kommt es vor, dass der Prophet sogar anstelle von Gott spricht. In der Ich-Form, dann spricht Gott in der Ich-Form. Seht ihr, so direkt spricht Gott uns Menschen zuweilen an. Ich möchte euch im Folgenden einige Beispiele für Prophetie geben. Zunächst Prophetie, Offenbarung der Zukunft. Da gibt es viele, viele Beispiele. Ich habe mir das Wichtigste rausgesucht, das allerwichtigste Beispiel, wo es auf die Zukunft geht. Und dreimal dürft ihr raten, um was geht's da? Jesus, ja, es geht um Jesus, die Prophezeiungen auf Jesus, und die stammen etwa aus der Zeit 1000 vor Christus bis 500 vor Christus. Also sie haben weit in die Zukunft geschaut. Und das ist ein unerschöpfliches Thema. Ich gehe einfach ganz schnell drüber hinweg, nur damit ihr so mal den Eindruck bekommt. Was ist denn vorausgesagt von Jesus 1000 Jahre bevor er geboren wurde? Er wurde von den Juden abgelehnt, wird vorausgesagt. Er wird in Jerusalem einziehen auf einem Esel in Sacharja 9. Das Jahr seines Todes wird vorausgesagt im Daniel. Das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Da weiß einer Jahrhunderte vorher, wann Jesus sterben wird. Der Verrat durch einen Freund wird vorausgesagt. Verkauft wird er werden durch über 30 Silberlinge. Auch das ist eine Voraussage. Es wird vorhergesagt, dass er schweigen wird, wenn man ihn anklagt, so wie es gekommen ist. Es wird vorausgesagt, dass Jesus gekreuzigt wird zusammen mit Sündern. Der Begriff Kreuz steht nicht da, aber die Todesart wird beschrieben. Es wird vorausgesagt, dass er Essig und Galle zu trinken bekommt. Man sagt voraus, der Prophet, dass er seine Seite von einem Speer durchbohrt werden wird. Er wird begraben werden im Grab eines Reichen, nachdem die Soldaten um sein Kleid gewürfelt haben, sein Überkleid gewürfelt haben. Es wird vorausgesagt, dass nicht ein Knochen von ihm gebrochen ist. Normalerweise bricht man den Verurteilten am Ende, bevor sie sterben, die Beinknochen, damit sie sich nicht mehr abstützen können, und dann ersticken sie schnell. Der Jesus ist anders gestorben. Kein Knochen wurde gebrochen und seine Auferweckung wurde vorhergesagt von den Toten. Und das ist nur eine Auswahl. Wow, 500 bis 1000 Jahre vorher. Ein zweiter Punkt, der mir persönlich ganz wichtig ist und der in unserer Zeit wichtig ist, das ist die Rückkehr der Juden nach Israel. Die erste Rückkehr, die fand ab ca. 539 vor Christus statt, und die zweite Rückkehr der Juden 1897 bis 1948, und es dauert noch an. Und da gibt es vielfältige Prophezeiungen, sowohl auf das erste als auch auf das zweite Ereignis. Ich habe mal zwei rausgesucht, also genauer gesagt, die Sigrid hat sie rausgesucht. Zwei dieser Prophezeiungen, zum Beispiel Jesus, der über Jerusalem prophezeit. Und der über Jerusalem prophezeit, als Gefangene wird man sie zu allen Völkern schleppen. Und Jerusalem wird von den Völkern zertreten werden. Bis wann? Bis die Zeiten der Heiden vorüber sind. Und wann hat es begonnen? 1897. Und dann 1948. Und so steht im Sacharja, und das ist eine Prophezeiung, die nachexilisch ist, das heißt, nachdem die Juden wieder zurückgekehrt sind, nach Jerusalem in ihr Land, dann sagt die Sacharja eine Prophezeiung: Ich werde pfeifen und sie zusammenholen, denn ich habe sie losgekauft. Sie werden so zahlreich sein, wie sie zahlreich waren. Sehe ich sie auch unter die Völker aus, so werden sie doch in der Ferne an mich denken. Das ist geschehen, fast 2000 Jahre lang. Sie werden mit ihren Kindern am Leben bleiben und heimkehren. Ja, ich werde sie zurückführen aus Ägypten und aus Assur, werde ich sie sammeln. viele Prophezeiungen mehr. Vor unseren Augen ist das in Erfüllung gegangen. Jetzt würde ich gerne weiterschalten, aber das tut gerade nicht. Ja, also irgendwie hat das Ding jetzt aufgehört. Jetzt geht's wieder. So, die Rückkehr der Juden nach Israel, das Zweite. Am 14. Mai 1948, ich habe es schon gesagt, wurde die Welt Zeuge der Erfüllung einer zentralen prophetischen Botschaft der Bibel. Das war der Zeitpunkt, als David Ben-Gurion die Gründung und Unabhängigkeit des Staates Israel erklärte. Und so erfüllte sich die Voraussage, die Weissagung des Propheten Jesaja. Und dort heißt es, wer hat je so etwas gehört? Wer hat etwas derartiges gesehen? Wurde je ein Land an einem Tag zur Welt gebracht? Ist je ein Volk auf einmal geboren worden? Und da hat dieser Mann hunderte von Jahren vor Christi Geburt, hat ins Jahr 1948 gesehen. Es ist unglaublich, was mit Israel passiert. Israel ist die Zeitenuhr, die Weltenuhr Gottes mit unserer Welt. Weitere Prophezeiungen zu Jesus. Er kommt wieder. Er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Das ist eine meiner zentralen Hoffnungen. Jesus macht die Dinge alle neu und wir werden dabei sein. Eines meiner Lieblingslieder stammt von Peter Strauch und das Lied heißt Jesus, wir warten. Ein Vers heißt Jesus, wir warten auf dich. Ich warte auf Jesus. Und wenn ich diese Welt anschaue, dann sage ich, Herr, komm bald und mach's neu. Ist es schon soweit? Manche denken, die Corona-Krise, die Seuchen, die von Jesus genannt worden sind, jetzt wäre es soweit. Ich weiß es nicht, ob es jetzt soweit ist. Ist für mich auch gerade nicht wichtig. Aber wenn es soweit ist, dann weiß ich eins bestimmt. Dann will ich mein Haupt erheben, so wie das Jesus sagt. Wenn ihr das alles seht, dann sagt Jesus, erhebet eure Häupter. Kein Grund für Angst, kein Grund für Panik. Kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Nein, erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Weiteres Beispiel, Prophetie, die Einsicht in gegenwärtige verborgene Sachverhalte. Was ihr hier seht, ist eine Kirche in Sichem, in Samaria. Es ist die griechisch-orthodoxe St. Photina-Kirche. Und diese Kirche ist erbaut über dem Jakobsbrunnen. Vielleicht wisst ihr das aus dem Alten Testament, dieser Brunnen, den Jakob gebohrt hat. Und der ist erhalten geblieben und da haben sie eine Kirche drüber gebaut. Und eines Tages kam Jesus auch dahin, in diese Stadt nach Sichem. Da war das natürlich alles noch freies Feld, nicht so wie heute. Und dann trifft er an dem Jakobsbrunnen eine Frau. Und diese Frau kommt, um Wasser zu schöpfen. Und so heißt es, Jesus kam in eine Stadt Samariens, die heißt Sichem, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Das ist über 3000 Jahre her, da kann man nur hingehen. Es war aber dort der Jakobsbrunnen und da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Und dann kommt es zu einem interessanten Gespräch zwischen Jesus und dieser Frau. Das Gespräch geht mitten ins Zentrum hinein, der Existenz dieser Frau. Und Jesus fragt sie dann, ich überspringe das jetzt, und dann heißt es, die Frau sprach zu Jesus, ich habe keinen Mann, denn Jesus hat sie nach ihrem Mann gefragt. Spricht Jesus zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt, und den, den du jetzt hast, es ist nicht dein Mann, das hast du recht gesagt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Also die Frau hat erkannt, Jesus ist ein Prophet, weil er Dinge über ihre Situation offenbarte, die er nur mit der Hilfe Gottes wissen konnte. Wie ist sowas möglich? Wie ist sowas möglich? Ist Prophetie überhaupt möglich? Ich will ein Beispiel dafür geben, wie unterschiedlich man damit umgehen kann. Eines Tages kommt Jesus nach Jerusalem hoch. Und als Jesus näher kam und Jerusalem sah, weinte er über die Stadt und sprach: Es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen und deine Kinder mit dir und dir keinen Stein auf dem anderen lassen. Oft hat Jesus prophezeit, dass der Tempel zerstört werden wird. Und so kam es auch. Das sind die Ruinen des Tempels, das sind die Steine, so wie sie da liegen seit 70 nach Christus, als die Römer die Stadt und den Tempel zerstört haben. Und sie haben es dokumentiert im Titusbogen in Rom. Da seht ihr hier, da transportieren sie den goldenen Leuchter aus dem Tempel zum Kaiser. Das vollständige Ende der jüdischen Nation. Und jetzt gibt es zwei mögliche Konsequenzen, wie man mit diesem Text umgeht. Und das gilt für alle biblischen Prophetien. Da gibt es die Skeptiker und die Skeptiker sagen, nee, kann nicht sein. Kann nicht sein, Prophetie gibt es nicht, kann es nicht geben. Also muss dieser Text jünger sein. Der stammt gar nicht von Jesus. Der Text kann ja erst geschrieben worden sein, als Jerusalem zerstört worden war. Das konnte doch keiner vorher wissen. Das ist die Logik des Skeptikers. Aber vielleicht existiert Prophetie wirklich und Jesus hat es gesagt, so wie ich das glaube. Wie ist denn sowas möglich? Kann man sich das irgendwie eine Verständnishilfe geben? Für mich ist wichtig gewesen zu sehen, dass die Bibel mehrere Zeitbegriffe hat. Zwei Zeitbegriffe, die hier wichtig sind. Einmal, das ist Chronos, die physikalische Zeit. Chronos, genau genommen wissen wir gar nicht, was Zeit ist. Das war ein griechischer Gott gewesen, Chronos. Und so nimmt sich der Mensch auch wahr. Wir wissen zwar, dass wir an den Raum und an die Zeit gebunden sind, aber die ist nicht absolut. Der Mensch ist aber gefangen im Lauf der Zeit. Der Mensch ist gefangen im Strom der Zeit. Ausgeliefert nimmt er sich wahr an das Unvermeidliche. Und dann gibt's neben dieser physikalischen Zeit, dem Chronos, da gibt's den Kairos, die Zeit Gottes. Unsere Zeit, die physikalische Raumzeit, wie die Physiker sagen, ist eingebettet in Gottes Kairos, der die Zeit nicht kennt. Sie ist umhüllt, unsere Zeit und unser Weltgeschehen ist umhüllt vom Schöpfer. Da ist einer, der über und jenseits des Chronos steht. Einer, der vor der Zeit war und der die Zeit erschaffen hat. Da ist einer, der da war, der da ist und der kommt. Einer, der weiß, was war und weiß, was ist und weiß, was kommt. Da ist einer, der den Chronos entmachtet hat. Einer, dessen Ewigkeit das Gefängnis der Zeit durchbrochen hat. Der Gott der Bibel. Erfüllte Prophetie, ist es vernünftig, an den Gott der Bibel zu glauben? Weil die Bibel ein prophetisches Buch ist. Es gibt gute Gründe, vernünftige Gründe für den Glauben. Aber Prophetie ist kein Gottesbeweis. Kein Beweis für die Richtigkeit der Bibel. Es ist begründet, gut begründet zu glauben. Aber der Glaube an den Gott der Bibel ist nicht wissenschaftlich erwiesen. Christlicher Glaube hat seine Wurzel im Vertrauen. Christlicher Glaube hat seine tiefste Wurzel nicht im intellektuellen Wissen. So wichtig das für mich ist. Aber die tiefste Wurzel ist nicht im Wissen, sondern die tiefste Wurzel des Glaubens liegt im Vertrauen. Und Vertrauen hat seine Wurzel in der Begegnung. Gottes Begegnung. Heute. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Ja, heute. Gott ist bis heute Jahwe Jireh, einer der Namen Gottes. Gott sieht. Gott ist bis heute der Gott, der sieht. Und Gott sieht nicht nur, sondern Gott redet. Bis heute unter uns, mitten unter uns, auf mancherlei Weise, auch prophetisch. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth: Ich möchte, dass ihr alle prophetisch redet. Wenn in der Gemeinde alle prophetisch reden würden und es käme ein Unkundiger hinein, dann würde offenbar, was in seinem Herzen verborgen ist, und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Liebe Schwestern und Brüder, das erleben wir. Das erleben wir in mancherlei Form in unserer Agape-Gemeinschaft. Im Gottesdienst, in den Hauskreisen, beim Schrittewochenende, bei den Segnungsgebeten am Altar, die zurzeit nicht stattfinden können, aber das kommt wieder. Dazu wäre ein andermal viel zu sagen. Gott sieht. Jahwe Jireh. Gott sieht. Gott sieht dich. Er sieht dich in deinen Freuden und er sieht dich in deinen Nöten. Mehr noch, ich bin tief davon überzeugt, Gott sieht dich nicht nur, Gott will reden mit dir. Gott will reden mit dir. Heute will Gott mit dir reden. Vielleicht magst du in deinem Herzen sagen und beten, hier in der Kirchenbank oder zu Hause am Bildschirm. Vielleicht möchtest du zu Gott sagen: Guter Gott, lieber Vater im Himmel, hier bin ich. Rede, denn dein Kind hört. Guter Gott, lieber Vater im Himmel, hier bin ich, rede, denn dein Kind hört. Begegne uns, Herr, sprich zu uns auf deine Weise. Begegne uns, Herr, dass wir im Vertrauen wachsen auf dich. Ermutigt werden, durchkommen durch diese schwierigen Zeiten, in denen wir leben. Herr, wir kommen zu dir und bitten dich, rede, denn deine Kinder hören. Amen.